Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsgespräche, dem Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Reto Friedli zusammensitze, dem Direktor der Peter-Gläsel-Schule in Detmold. Und ja, Reto, du hast gerade schon berichtet, vor den Fenstern ist es ein bisschen nieselig, aber da draußen passiert auch einiges, wie du mir auch im Vorgespräch erzählt hast. Was sind denn gerade so die Dinge, die euch in der Schule beschäftigen?
Ja, Katrin, hier ist tatsächlich sehr viel los. Wir haben ja vor einem Jahr diesen wunderschönen Campus bezogen. Ein Jahr, das klingt nach sehr viel Zeit, aber es ist ein sehr großer Campus und es gibt immer noch sehr viel zu tun. Zurzeit werden unsere zwei Spiellandschaften aufgebaut. Zwei riesige Spiellandschaften, die die Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten der Kinder in den Pausen vergrößern. Die Bauunternehmen, die Handwerker sind hier und beide großen Spiellandschaften stehen jetzt schon. Es gibt jetzt noch so Abschlussarbeiten, das ganze Gelände muss wieder hergestellt werden. Und zurzeit ist natürlich auch gerade Mittagspause, ganz viele Kinder wuseln draußen herum und natürlich interessiert auch die Kinder, was da die Handwerker an den Spiellandschaften machen. Am liebsten möchten die da alle schon hochsteigen, aber das geht zurzeit noch nicht. Im Januar dann, wenn die Fundamente trocken sind, dann dürfen die Kinder diese beiden Spiellandschaften nutzen.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich darauf freuen. Das sieht nämlich schon richtig interessant aus. Bietet auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, glaube ich, für die Kinder, sich in der Pause auszutoben.
Ja, es ist ja, das Gelände bietet ja sehr viele Möglichkeiten. Wir sind ja eine Schule mit einem Bach und einem Fluss. Ich glaube, nur wenige Schulen haben diese Möglichkeit. Gerade der Knochenbach ist ein großer Anziehungspunkt für die Kinder. Viele haben sich ja am letzten Winter zu Weihnachten dann extra Anglerhosen bestellt, damit sie da richtig tief ins Wasser reingehen können. Allerdings können natürlich nicht 108 Kinder gleichzeitig in diesen Bach rein. Von daher sind wir sehr, sehr froh, wenn wir dann auch verschiedene andere Möglichkeiten haben und gerade die Möglichkeit zu klettern, zu hangeln, hochzusteigen, irgendwo reinzuschlüpfen, kommt diesen Kindern entgegen, die in den Pausen mittags, nachmittags auch körperlich sehr viel unterwegs sein möchten. Es hilft auch natürlich, Freundschaften zu schließen, Kooperationen zu schließen, weil am meisten Spaß macht ja das Klettern zu zweit, zu dritt, zu viert.
Ja, das ist, sage ich mal so, das ist ja auch das, was die Schule ausmacht, finde ich, dieses Naturnahe. Ne? Das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt für Kinder, dass sie sich auch wirklich in der Natur austoben können. Für die Ausgeglichenheit wichtig, auch gerade wenn man eben ja auch viel lernen muss und darf. Und das Lernen macht ja zum Glück in der Peter-Gläsel-Schule wirklich Spaß. Deswegen glaube ich, dass es einfach eine schöne Ergänzung ist. Aber ich habe gerade so darüber nachgedacht, wir wollen ja heute auch über digitale Welten auch ins Gespräch kommen, was ja erstmal augenscheinlich das Gegenteil von dem zu sein scheint, worüber wir gerade geredet haben. Also etwas, was man anfassen kann, etwas, was man mit den eigenen Augen sehen kann, etwas, was man erleben, fühlen kann. Und dann kommt das Digitale dazu. Und da hattest du mir erzählt, dass die Schule auch in diesem Bereich einiges tut, um so die digitale Welt und so die Lernwelten der Schule miteinander zu verbinden. Und da bin ich total neugierig, was ihr da in der Peter-Gläsel-Schule alles macht in Richtung digitale Bildung.
Ja, es ist ja nicht so, dass digitale Bildung oder Nutzung digitaler Medien ein Gegensatz ist zur Nutzung anderer Lernwerkzeuge, Lernmaterialien. Ich würde es eher als eine Erweiterung des Portfolios, eine Erweiterung des Handlungsspielraumes bezeichnen. Wenn wir digitale Medien nutzen, können wir den Kindern Zugänge geben, die auf eine andere Art und Weise vielleicht nicht möglich sein sind. Beispielsweise, wenn es darum geht, personalisierte Übungen im Schreiben lernen zusammenzustellen, können uns digitale Werkzeuge ganz gut unterstützen. Es ist ja so, dass egal wie man dann konkret digitale Werkzeuge nutzt, in einer Schule, in einer Bildungseinrichtung digitales Lernen eh immer eine Verlängerung oder eine Vergrößerung des bestehenden Lernens ist. Und wir schreiben uns ja auf die Fahne, dass wir Bildungskunst betreiben möchten. Und zwar definieren wir das so, dass wir all das, was wir tun, an diesen drei Aspekten entlang messen, nämlich der Kunst der Vermittlung, der Kunst der Beteiligung und der Kunst der Beziehung. Und ich glaube, es gibt im pädagogischen Bereich wenig, das sich so gut eignet wie der Umgang, die Integration digitaler Medien, um genau an diesen drei Aspekten entlang klar zu machen, was gute Pädagogik, was gute Bildung ist und was zukunftsfähige Bildung ist.
Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Also das war einmal die Kunst der Vermittlung. Was war das zweite?
Die Kunst der Beteiligung.
Und das dritte war die Kunst der Beziehung. Okay.
Genau.
Und anhand dieser drei wichtigen Punkte kannst du erklären, wo und wie da auch digitale Medien eine Rolle spielen?
Ja, genau. Also ich fange beim ersten Punkt an. Die Kunst der Vermittlung bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir lehren und wie wir lernen. Gerade in einem digitalen Bildungsprozess gibt es einen Paradigmenwechsel in dem Sinne, dass die Lernenden spätestens dann, wenn sie digitale Medien nutzen, nicht mehr einfach ein Objekt des Lernens sind, sondern aktive, handelnde Personen sind und sich Wissen selber erschließen können. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ganz einfache Möglichkeit ist das Recherchieren im Internet. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wenn wir beim Bereich Problemlösen modellieren sind, wenn es darum geht, dass Kinder versuchen, einen Minicomputer zu programmieren mit einer bestimmten Fragestellung. Beispielsweise, gelingt es uns, ein automatisch aufleuchtendes Rücklicht für unser Fahrrad zu basteln und zu programmieren. Da gibt es verschiedenste Lösungsmöglichkeiten und es geht dann nicht mehr darum, dass der Lehrer oder der Lernbegleiter jetzt weiß, wie es gehen könnte, weil das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, sondern dass die Kinder eingeladen werden, selber kreative Ideen zu entwickeln, wie man so etwas gestalten kann.
Das heißt, das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ist das auch tatsächlich ein Projekt gewesen, was ihr an der Schule umgesetzt habt mit dem Fahrradlampe?
Ja, wir haben im letzten Lockdown, im letzten Frühjahr beim Lockdown, haben wir mit einzelnen Kindern sogenannte Mini-Calliope programmiert. Das kann man gut über die Ferne machen, über das Distanzlernen. Die Bedingung natürlich, dass die Kinder dann einen solchen Mini-Calliope zu Hause haben und dann auch wieder einen Zugang zu einem Browser haben. Und dann kann man mit den Kindern gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und digitales Lernen hat ja oft auch den Vorteil, dass es ortsunabhängig und zeitunabhängig ist. Und tatsächlich, wenn dann Kinder ähnlich wie eine Programmierabteilung in einem Unternehmen mit einem Thema beschäftigt sind, können sie ja dann auch außerhalb des eigentlichen Videocalls an ihren Themen weiterarbeiten.
Ja, genau. Das heißt also, auch das Thema Programmieren und Robotik spielt eine Rolle an der Schule. Also du hattest das auch einmal kurz angedeutet, als wir über diesen Podcast jetzt hier geredet haben. Was macht ihr da ganz genau so im Bereich Programmieren und Robotik?
Ja, also es geht darum, dass die Kinder lernen, Beispiele dafür zu kennen, wie digitale Geräte und Computer unser Leben beeinflussen. Es geht auch dann darum, dass sie einfache Roboter programmieren können, um Phänomene der Umwelt darzustellen. Dazu nutzen wir, da haben wir in der Vergangenheit ganz stark ein Programm und Materialien von Lego genutzt, mit dem die Kinder zum Beispiel Naturphänomene wie Tiere miteinander kommunizieren, modellieren, nachbauen können. Beispielsweise eine bestimmte Schneckenart, die dadurch, dass sie die Farbe verändert, mit anderen Schnecken in Kommunikation tritt. Das kann man modellhaft mit solchem Material herstellen. So. Oder es geht darum, dass die Kinder befähigt werden, einen Algorithmus zu entwickeln, wie beispielsweise ein kleines Fahrzeug unterwegs sein kann auf einem Gelände, das vielleicht für Menschen nicht begehbar ist, die Oberfläche eines Planeten, der Grund eines Kraters in der Tiefsee oder in einem Gelände, das vielleicht verseucht ist oder belastet ist durch giftige Abfälle, und dass dann dieses kleine Fahrzeug einen Weg zurücklegen kann und an bestimmten Stellen Fotos knipsen kann, zurückkommt und dann die Fotos eingelesen werden können, ohne dass der Mensch selber sich dieser Gefahr aussetzt. So. Und das sind.
Das erinnert mich an den Mars Rover.
Ja, ja. Das klingt jetzt ein bisschen technisch extrem kompliziert, aber den Kindern bietet es die Möglichkeit, in diesem Denken, Handeln, ich möchte etwas, was möchte ich, sich zu vertiefen, dass ich also etwas möchte. Ich muss es formulieren können und ich muss es übersetzen können. Und das ist ja nicht nur eine Frage des Programmierens, sondern es ist ja auch eine Frage des Lernens an sich. Mhm. Ich möchte etwas erreichen. Wie möchte ich? Was möchte ich erreichen? Was brauche ich dazu? Wie formuliere ich das? Wie organisiere ich mich? Und deswegen auch hier ist der Umgang mit digitalen Medien, zumindest an unserer Schule, eine super Gelegenheit, sich in der Kunst der Beteiligung auch zu üben.
Jetzt ist ja, jetzt haben wir über Programmieren, Robotik gesprochen. Was ich auch spannend finde, ist so die Tatsache, dass den Kindern auch schon recht früh so diese Medienkompetenz beigebracht wird. Also selber auch zum Beispiel mit einem Tablet zu arbeiten. Du hattest erzählt, dass sie auch teilweise selber Präsentationen erstellen und dann eben auch erzählen, was sie herausgefunden haben bei Projekten, die sie bearbeitet haben in der Schule. Hast du dafür mal ein Beispiel? Also wie auch dieser Umgang, sage ich mal, mit der Hardware, der Software und die Einbindung, sage ich mal, in so eine Präsentation, wie das funktioniert?
Genau. Wenn wir medienpädagogisch unterwegs sind, orientieren wir uns ähnlich wie andere Schulen an den Medienkompetenzen, wie sie das Land Nordrhein-Westfalen vorgesehen hat. Das Land Nordrhein-Westfalen wünscht oder schreibt es den Schulen vor, dass sie ihre Lernpläne, ihre Schullernpläne dahingehend überarbeiten, dass in allen Fachbereichen digitale Medien eine große Bedeutsamkeit haben. Unterschieden wird da in sechs Bereichen. Ich hole da ganz kurz aus, aber wirklich nur kurz. Ein Bereich ist Bedienen, Anwenden. Ein Bereich ist Informieren, Recherchieren. Ein Bereich ist Kommunizieren, Kooperieren. Ein weiterer Bereich ist Produzieren und Präsentieren. Der fünfte Bereich ist Analysieren, Reflektieren. Und über den letzten Bereich haben wir schon gesprochen, das Problemlösen, Modellieren. Schon die Kinder in der Eingangsphase im Jahrgang 1 werden bei uns dazu befähigt, ein Tablet zu bedienen und anzuwenden. Sie können relativ bald selbstständig eine entsprechende App starten, sich anmelden, um bestimmte Bereiche zu üben, durchzuarbeiten, in der Sprachbildung, im Bereich Schreiben, dass sie diese Geräte also selbstständig nutzen können. Wir haben sogenannte Parcours, in denen wir vor allem mit Kindern der Schulausgangsphase, Jahrgang 3 und 4 intensiv zusammenarbeiten. Meine Lerngruppe in diesem Parcours hatte die Aufgabe, eine Erkundung durchzuführen, geometrische Formen auf dem Campus zu finden und wie in einem Tagebuch diese zu notieren, aber halt mit der Fotokamera. Auch das ist natürlich das Bedienen und Anwenden. Anschließend haben die Kinder mit relativ großer Selbstverständlichkeit die besten Bilder ausgewählt und diese Bilder präsentiert. Dazu müssen die Kinder natürlich auch Techniken kennen, wie man ein Tablet mit einem Beamer in Verbindung bringt. Und natürlich müssen sie ja dann auch sich Kompetenzen aneignen oder können das auch üben, wie man überhaupt präsentiert. Und das ist auch ein Hinweis dafür, dass all das, was wir tun, wenn wir jetzt über digitale Medien hier auch reden, all das immer etwas zu tun hat mit grundlegend anderen Kompetenzen. Wie trete ich auf? Wie präsentiere ich? Wie gestalte ich einen Arbeitsplan? Wie organisiere ich meine Lernmaterialien?
Ja, und das führt dann ja auch zum Beispiel dazu, dass die Kinder auch bei den Schulhospitationen, zu denen ja jeder, der Interesse hat, eingeladen ist, auch ihre Schule zeigen und dann ja auch präsentieren. Also das heißt, diese Kompetenzen können sie dann zum Beispiel auch an der Stelle mit einbringen.
Ja, genau. An der Stelle natürlich können sie das dann auch analog live einbringen. Mhm. Wir haben in den Zeiten, in denen es nicht möglich war, Besucher in die Schule, in der Schule zu empfangen, gab es auch immer wieder eine Gruppe von Kindern, die halt digital in einem Video Besucher durch die Schule geführt haben. Entweder simultan oder dann halt vorher aufgezeichnet. Okay. Was aber auch eine weitere Möglichkeit ist oder ein konkretes Beispiel. Wer unsere Schule kennt, weiß, dass wir keine Fächer haben, sondern sogenannte Lernangebote. Und diese Lernangebote, die sind strukturiert nach Verbindlichkeiten. Will heißen, es gibt über einen bestimmten Zeitraum mehrere Angebote. Das Kind wählt sich ein Angebot aus und ist in diesem Angebot zusammen mit einer, mit anderen Kindern. Ein großer Teil der anderen Kinder kann aber nicht in diesem Lernangebot sein. Und dennoch interessiert es ja dann die anderen Kinder, was ist da passiert? Ja. Was habt ihr erfahren? Was habt ihr gelernt? Was habt ihr getan? Und eine sehr schöne Möglichkeit ist dann, dass man als Teil dieses Lernangebotes den Kindern die Möglichkeit gibt, einen relevanten Inhalt dieses Lernangebotes in einer Form eines Trickfilms anderen Kindern zugänglich zu machen. Wir nennen das Erklärfilme. Die Kinder lernen dabei einerseits ein inhaltliches Thema, andererseits lernen sie, wie sie den Transfer herstellen können zu anderen Kindern und gleichzeitig lernen sie wieder Techniken, wie sie etwas gestalten können, sei es mit Papierschnipseln, wo sie einen Trickfilm legen und das wird dann, da entsteht dann ein Trickfilm oder eben selber durch das Schneiden eines Filmes, durch Tonaufnahmen und so weiter.
Okay, also alleine da werden dann ja schon wahnsinnig viele Kompetenzen erworben, sage ich mal. Ne? Ja. Also das ist ja eine kreative Arbeit, das ist, wie du sagst, auch eine Transferleistung, eine Präsentationsleistung. Also da ist es wirklich auch glaube ich, herausfordernd, aber die sind dann mit Sicherheit auch ziemlich stolz, wenn die das am Ende präsentieren können.
Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr stolz. Und was man natürlich auch immer feststellen muss, oder was man auch immer wieder sich vor Augen halten muss, wir als Schule sind ja nicht die einzige Institution oder der einzige Ort, in denen die Kinder Zugang zu digitalen Medien haben. Die Kinder nutzen digitale Medien auch zu Hause, angefangen von irgendeiner Playstation, über Fernsehgucken. Es gibt Kinder im Jahrgang 3, einzelne im Jahrgang 4, schon mehrere, die bereits ihr eigenes Handy haben. Und da sind die Kinder natürlich tagtäglich in Kontakt mit digitalen Medien und den entsprechenden Zugängen. Und da versuchen wir auch natürlich durch die bewusste Nutzung digitaler Medien den Kindern auch Erfahrungsmöglichkeiten und Reflexionsmöglichkeiten in der Schule zu geben, damit sie auch im Alltag diese Werkzeuge sinnvoll nutzen können.
Mir fällt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch ein, dass ihr ja auch ein Internet-ABC anbietet. Geht es da auch darum, wie bewege ich mich im Internet, worauf muss ich achten, wo sind vielleicht auch Gefahren, auf die ich auch schauen muss, oder was genau steckt eigentlich hinter dem Internet-ABC?
Ja, die Nutzung des Internets, wir sprechen jetzt hier vom Navigieren durch das World Wide Web, ist sicher ein sehr wichtiger Lebensbereich, Alltagsbereich der Kinder, der Erwachsenen. Und tatsächlich ist es einerseits schwierig, sich durch die vielen Angebote, die man findet, zu navigieren. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch viele Gefahren, gerade für Kinder auch. Und wenn die Kinder die Möglichkeit haben, zu verstehen, wie eine Suchmaschine funktioniert, welche Suchmaschinen es gibt, wie man sucht und wie man Ergebnisse filtert, ist das sicher schon einmal sehr hilfreich. Die Kinder haben da auch die Möglichkeit, ganz bewusst sich mit der Technik zu befassen, wie denn das alles funktioniert. Sie haben auch die Möglichkeit, das Suchen zu üben. Wie sucht man nach dem und dem Begriff? Und wir merken einfach, dass es den Kindern dann einerseits, wie dies den Kindern dann einerseits hilft, im schulischen Kontext, wenn sie irgendetwas suchen, relativ zuverlässige Suchergebnisse zu bekommen. Andererseits stellen wir aber auch fest, dass sie zumindest die entsprechende Fähigkeit auch entwickeln, immer wieder innezuhalten und mit uns gemeinsam auf das eigene Netzverhalten zu gucken. Das will aber nicht heißen, dass die Kinder zu 100% immer daran denken und extrem vorbildlich zu 100% diese Werkzeuge nutzen. Aber immerhin haben sie dann die Möglichkeit, dann wieder einmal auf den Punkt zurückzukommen und sagen, jawohl, das war jetzt vielleicht nicht richtig oder diese Information ist wahrscheinlich keine richtige Information oder diese Information ist nicht an mich gerichtet, sondern an Wissenschaftler. Ich als Kind muss mich anderswo schlau machen.
Ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall mit Sicherheit eine Sensibilisierung für die Kinder, dass sie da auch wirklich Anstöße bekommen oder auch Leitplanken, an denen sie sich orientieren können. Und insgesamt muss man ja sagen, dass auch selbst Erwachsene teilweise ja noch Schwierigkeiten haben, auch Informationen im Internet richtig zu filtern. Also das ist schon eine lebenslange Lernaufgabe, würde ich
sagen. Ja, wir merken ja durch die politischen Diskussionen in den letzten 2 Jahren mindestens, dass der Begriff der Wahrheit einen großen Interpretationsspielraum, einen großen ideologischen Interpretationsspielraum unterliegt und dass es tatsächlich für doch viele Erwachsene nicht immer einfach ist zu verstehen, was ist jetzt wahr, was ist Fiktion, was ist Manipulation.
Das stimmt. Ja, das ist war ein sehr interessanter Einblick, fand ich, jetzt in so die digitale Bildung an der Peter-Glesel-Schule. Und was ich dich gerne zum Schluss fragen würde, Reto, gibt es irgendwie, sag ich mal, Wünsche an zukünftige Nutzung von digitalen Medien an der Schule, wo du sagst, so das wäre etwas, das würden wir gerne jetzt vielleicht im kommenden Jahr oder in diesem Jahr gerne umsetzen? Also gibt es da noch irgendwie Wünsche oder Projekte, die noch anstehen?
Ja, da stehen noch einige Dinge an. Mittelfristig planen wir, dass jedes Kind, wenn es bei unserer Schule startet, ein eigenes iPad bekommt, sodass es wirklich auch unabhängig von der Anwesenheit hier immer wieder digitale Werkzeuge nutzen kann und auch unabhängig davon ein gutes digitales Werkzeug nutzen kann, unabhängig von seiner Herkunft. Dann planen wir, dass wir in naher Zukunft 1 bis 2 3D-Drucker uns besorgen, weil wir den Eindruck haben, dass gerade in der Kunstproduktion uns so viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung stehen könnten. Natürlich ist auch die Nutzung eines 3D-Druckers ein super Beispiel für Problemlösen und Modellieren, dass man bestimmte Dinge in einen Ablauf bringt und dann eben ein Modell, ein dreidimensionales Modell herstellen kann. Mhm. Und wir möchten auch die Möglichkeit hier noch verbessern, wie wir Dinge betrachten können, teilen können. Da geht es um die Anschaffung von 1 bis 2 elektronischen digitalen Mikroskopen. Wir haben ja, wie gesagt, einen Knochenbach beispielsweise und der ist voll von Kleinstlebewesen und die sieht man natürlich sehr gut mit einem Mikroskop oder einem Binokular. Und wenn wir diese Dinge dann digitalisieren können und digital präsentieren können, mehreren weiteren Kindern und Erwachsenen auch zur Verfügung stellen können, ist das sicher schon mal ein guter Schritt. Und mittelfristig auch so im Laufe des nächsten, übernächsten Jahres werden wir uns auch noch verschiedene digitale Präsentationsmöglichkeiten anschaffen wollen, sodass Kinder und Lernbegleiter gemeinsam, also noch besser gemeinsam, ihre Ergebnisse zeigen können und relativ einfach dann ein Ergebnis, das man sich zeigt, auch direkt in der Gruppe wieder verändern können und weiter verarbeiten können. Mhm. Okay. Da gibt es noch so ein paar Sachen. Natürlich warten wir auch auf das Go der Stadt, dass dann endlich unser Glasfaserkabelanschluss von der Straße her auf unseren Campus gelegt wird.
Genau, was ja Voraussetzung für alles andere eigentlich ist, wenn man es mal ganz genau nimmt. Genau, ja. Aber gut, ich meine, die Schule ist noch nicht so ganz lange an dem Platz und von daher muss manches sich noch entwickeln und darf sich entwickeln. Aber das hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Perspektive auch für die Schülerinnen und Schüler an. Also 3D-Drucker habe ich gehört, digitale Mikroskope. Also es ist auf jeden Fall einiges Spannendes noch zu entdecken. Auch mit den digitalen Medien an der Schule. Ja. Von daher, Reto, danke für den Einblick. Ich wünsche euch da weiterhin auch ganz viel Spaß und Erfolg auch bei der Nutzung der vielen Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter auch im Unterricht oder in den Lernangeboten bietet. Und vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast.
Ja, Katrin, das habe ich sehr, sehr gerne getan. Und wenn du wieder einmal hier bist, apropos Podcast, wenn du wieder mal in der Schule bist, es gibt auch sehr viele Kinder, die es extrem interessiert, wie macht man denn einen Podcast? Und wer könnte uns das einmal so richtig gut zeigen und über einen längeren Zeitraum begleiten beim Erstellen von Peter Glesl Schule, die Kinder machen?
Sehr gerne.
Da ja, hätte ich wunderbar.
So, ja, das haben wir jetzt hiermit abgemacht. Gut, ich danke dir erstmal ganz herzlich jetzt für das Gespräch und alles Weitere werden dann unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer sicherlich mitbekommen.
Wunderbar.
Danke, Reto.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glesl-Stiftung.